Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Pero, weißt du eigentlich noch, was die ersten Dinge waren, die du gemacht hast, unmittelbar nach deinem Karriereende, die du vorher nicht machen durftest? Gab es so eine Top 3, die du abgearbeitet hast?
Willst du mich aufs Glatteis führen, oder?
Nee, das kommt drauf an. Also du kannst ja alles sagen. Es kann ja auch einfach sein, keine Ahnung, Schlittschuh fahren oder so.
Skifahren natürlich.
Ah, ja, klar.
Ich bin natürlich Ski gefahren in meiner Jugend. Und dann 20 Jahre, ich glaube 22 Jahre nicht, weil es irgendwann ja standardmäßig in den Profiverträgen drinsteht, dass es als Risikosportart quasi ausgeschlossen wird. Und auch wenn es ein paar verrückte BBL-Spieler gibt, die das tatsächlich trotzdem gemacht haben. Und auch eine, glaube ich, große BBL-Legende, die sich mal noch schnell hat fahren lassen aus den Alpen in seine Kölner Trainingshalle und dann quasi erst den Arzt gerufen haben.
Klar.
War ich da wirklich sehr konservativ. Also das habe ich mich nicht getraut. Das ist Nummer eins.
Okay.
Und ansonsten glaube ich so, ja, irgendwie so alle möglichen Sachen.
Jetzt schmunzelt er schon. Jetzt weiß er, dass er sich selber event.
Wir bleiben einfach Skifahren. Skifahren ist.
Okay, fair.
Skifahren.
Okay. Und wie waren dann die ersten Wochen der nächsten BBL-Saison, also der ersten nach was weiß ich wie vielen Jahren am Stück, wo du plötzlich dann nicht mehr mit dabei warst?
Das war das Komischste. Ulmer Vorbereitung war das für mich das Komischste. Als ich dann so die Fotos gesehen habe, dass sie irgendwie im Trainingslager sind und der Kader ist neu zusammengestellt. Das war ganz, ganz seltsam und komischerweise hat auch mein Körper da das erste Mal so reagiert. Also wie als wäre, erstmal fühlt es sich ja an wie eine normale Sommerpause. Also du kommst aus so einer Saison raus, bist müde, dann bewegst du dich einfach ein paar Monate nicht. Alles soweit normal und dann aber fährt dein System wieder hoch irgendwann im so Mitte Juli. Und du siehst halt.
Automatisiert, oder was?
So habe ich mir das zumindest eingebildet.
Okay.
Ja. Und auf einmal siehst du halt die ganzen, alle sind im Trainingslager, alle fangen so grinden, alle machen ihren schlechten Instagram-Content, wo sie irgendwo schwitzen und irgendwo Einzeltraining machen. Und du fängst so, dann fängst du so an, so, ja, du hast natürlich FOMO, es wirkt auf dich, als würdest du was verpassen, oder du würdest eben, weil du unfit auf der Couch liegst, irgendwas nicht richtig tun. Und ja, irgendwie, was fühlt sich da falsch an, dass du einfach nicht mehr dabei bist? Du bist einfach raus aus diesem Zirkus.
Ja, aber du bist ja dann schön direkt mit den tanzenden Schritten in den nächsten Zirkus rein und wir haben dich mit breiten Armen haben wir dich aufgenommen.
Auf jeden Fall. Und dann muss ich auch sagen, in meinem Fall war es, glaube ich, so, dass Ulm in dem Jahr nach mir, auch wenn sie Meister geworden sind, man erinnert sich kaum daran, dass sie die erste auch Saisonhälfte eine Katastrophe war. Und ich glaube, sie haben die ersten 3 oder 4 Spiele hintereinander verloren. Zum Saisonstart und es waren irgendwie nur 4.000 Leute in der Halle und ich war zu Hause und war so, ich weiß jetzt auch genau wieder, was jetzt ist mit Krise und du willst nicht mehr aus dem Haus gehen und du schläfst nicht mehr und alles ist kacke. Und ich dachte so, oh, das ist ja eigentlich, bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier nicht in irgendwelchen Sitzungen und Players-Only-Meetings bin. Aber gut, das Blatt hat sich dann ja zum Glück dann auch wieder gewendet und sie sind dann Meister geworden vor vollem Hause.
Warum ich dich das frage, ist natürlich klar. Wir wollen einmal an dieser Stelle auch bei Abteilung Basketball den Hut ziehen vor dem BBL-Rekordspieler, vor Carsten Tadda, der seine Karriere beendet hat nach 640 BBL-Spielen, 5 Meisterschaften, fast 90 Länderspiele. Du warst beim letzten Spiel von ihm, habe ich richtig gesehen, bei Social Media. Mhm. Warst du auch mit vor Ort, ne? Wie war's?
Genau, ich war da. Ja, es war natürlich ein besonderer Moment. Die Familie war da. Und ja, es ist fast schwierig. Ich wünschte mir immer, jemand würde noch was von Carsten erzählen, was wir nicht kennen, weil wir gefühlt alles über ihn wissen. Immer gewonnen, wenn er irgendwo hingekommen ist und super Profi und bla bla bla. Ich hätte mir noch einen gewünscht, der gesagt hat, ey, na, so wie ihr alle Carsten darstellt, war es gar nicht. Aber das kam nicht. Nochmal, ich glaube, es gibt nichts, kaum was Wertvolleres, als wenn man ein junger Spieler ist, der vielleicht nicht der übertalentierteste ist, sich einfach auch Highlights vom jungen Carsten Tadda anguckt. Defensiv natürlich, wir haben auch da, glaube ich, schon oft seine Technik besprochen. Ich glaube, die beste, einfach weil er diese Ruhe ausstrahlt, auch in 1-gegen-1 Situationen, die Augen nur auf dem Rumpf des Gegners hat und einfach dann, ja, natürlich hat er ein Talent auch für Antizipation und so, aber einfach so hart und physisch verteidigt hat. Was unterschätzt ist, glaube ich, meiner Meinung nach jetzt einfach nur, wenn man sportlich spricht, ist, wie gut er den nächsten einfachen, logischen Pass gespielt hat. Also Closeout-Attacke gerade nach rechts, hat einen wahnsinnig schnell unterschätzten ersten Schritt, meiner Meinung nach. Und dann einfach einfach ein Connector, einfach ein verbindendes Glied in so einer Mannschaft. Wirklich super klug, einfach keine fancy Pässe. Deswegen erinnerst du dich wahrscheinlich nicht daran und denkst, oh ja, mir fallen sofort 5 krasse Carsten Tada-Pässe ein. Aber einfach so genau die unauffällig richtigen Sachen gemacht, auch in der Offensive. Und ich bin gespannt, was er macht. Ist einer von diesen Jungs, von diesen Basketball-Puristen und so Ultra-Profis. Von daher, obwohl wir wissen, was er macht, aber ich meine, er macht ja den Jugendkoordination quasi von Bamberg, was mega ist. Ich freue mich so, dass sich der Kreis da geschlossen hat, dass er auch nochmal genau in dem Trikot aufgehört hat. Und dass das irgendwie so sich genau richtig angefühlt hat und dass er auch da im Jugendbereich arbeitet. Aber da würde mich wirklich interessieren, so in einem halben Jahr mal mit ihm zu quatschen, wie sich das anfühlt, nicht irgendwie zu trainieren und auf dem Feld zu sein.
Glaubst du, wenn ich ihm diese Frage irgendwann stellen würde, die ich dir ganz zu Beginn gestellt habe, könnte man Carsten Tada überhaupt aufs Glatteis führen? Also Internet! Passieren jetzt irgendwelche Dinge, die er lieber nicht erzählt?
Okay, sorry. Bin ich wieder da?
Was ist denn da los gewesen? Okay, das lassen wir alles drin. Göni hat heute irgendwelche Internetprobleme, glaube ich zumindest. Ich glaube, dass es nicht an mir liegt. Aber wenn die Lösung ist, dass du einmal das Internet anschreist und mit dem Fuß auftrammelst und jetzt sehe ich dich wieder glockenklar, dann...
Ey, ich darf nicht so viel schreien, aber ich krieg schon ein paar so Hassnachrichten, dass wenn jemand ein Gast kommt und ich schreie erstmal so, Kobo! Dass Leute, die das irgendwie beim Joggen hören oder beim Einschlafen oder sonst irgendwo, dass sie ab und zu ruppig geweckt werden. Ich gelobe Besserung.
Gibt es ein Paralleluniversum, in dem Carsten Tada mit dieser Frage, was hast du jetzt unmittelbar nach deinem Karriereende gemacht, aufs Glatteis zu führen ist, oder ist er dafür einfach... zu lieb und zu brav?
Nee, ist nicht zu lieb. Er war, aber hat einfach auch viel durchgespielt, glaube ich.
Okay.
Nee, der ruht in sich. Der ist nicht so einer. Der ist nicht so, wie ich dann irgendwo auf Tomorrowland, irgendwie ohne T-Shirt, mit irgendwelchen verrückten Sonnenbrillen, beim kleinen Bruder. So. Das ist halt nicht er.
Ach, das gibt mir Kraft. Wie hast du es eigentlich geschafft, Göni?
Ja, erzähl.
Ja, das stimmt. Ich habe dann natürlich in diese Liste geguckt, die er anführt. Ne? Und du bist ja da auf Platz 7 vor Ensminger, Brian Hammann. Aber wie hast du es bitte geschafft, dass du eine BBL-Karriere mit exakt auf das Spiel genau 500 Spielen? Wie zur Hölle ist das möglich? Das ist für mich, sorry Carsten, ich will dir jetzt nichts wegnehmen und hier meinem Host-Kollegen Honig ums Maul schmieren, aber ich finde das so hart geil, dass man einfach sagen kann, ich habe 500 BBL-Spiele gemacht. Genau, nicht 499, nicht 502, 500, finde ich schon irgendwie gut.
Das ist perfekt getimed. Ja. Manche Sachen muss man auch von langer Hand geplant, habe ich mich an den richtigen Stellen rausgenommen und dann am Ende, deswegen durften wir auch das letzte Spiel gegen Ludwigsburg nicht gewinnen in den Playoffs. Sonst wäre es ja irgendwie nochmal krumm geworden, wenn wir nochmal nach Ludwigsburg.
Das wäre natürlich Quatsch gewesen.
Deswegen haben wir uns da schön gesweepen lassen, damit das sauber aufgeht. Bei 497 in so eine Playoff-Serie, dann weiß man, was zu tun ist.
Also, Shoutout Carsten Tada für eine große Karriere an dieser Stelle. Wir können noch ein paar andere Shoutouts loswerden, liebe Freunde. Das ist die neue Folge Abteilung Basketball, die vorletzte reguläre Folge in dieser Saison. Wir können Shoutout loswerden für Isaiah Hartenstein, der mit OKC 1-0 führt gegen Minnesota und schön 12-5 da auflegt und damit also mit einem sehr souveränen Sieg gegen Minnesota mit OKC 1-0 vorne liegt. Wir können Shoutout loswerden, das war ja eh schon Thema jetzt zuletzt, an Satu Sabali, die mal eben 27 auflegt bei ihrem Debüt für Phoenix. Hast du nicht gesagt, das ist sogar irgendwie so eine Art Rekord für ein neues Team?
Ich meine, ich hätte das irgendwo gelesen, dass das so, dass es der Punkterekord für das Debüt quasi bei einer neuen Mannschaft ist. Das ist aber auch wieder nur so im sozialen Medienwald einmal mit dem Augenwinkel irgendwo gesehen, glaube ich. Ja. Nehmen wir, okay, alles klar, Rekord, come on!
Come on, Satu. Ihre Schwester und Leo Fiebig auch mit einem Sieg gestartet. Luisa Geisel-Söder beim ersten Spiel noch ein DNP gekriegt. Und dann ein ganz klitzekleiner Blick in die BBL-Playoffs, bevor wir dann hier zum Hauptthema natürlich des heutigen Tages kommen. Dem Euroleague Final Four, was wir beide gemeinsam mit den Kollegen übertragen dürfen, Freitag und Sonntag, da wollen wir uns natürlich drauf einstimmen. Also die Bayern führen seit gestern Abend 2-0 gegen den MBC, der ja so ein bisschen der Angstgegner in der laufenden BBL-Saison war. Heidelberg führt trotz Verletzungsmisere 2-0 gegen Chemnitz, Alex Vogel rasiert. Und dann stand jetzt bei dieser Aufzeichnung, Ulm hat 1-0 vorgelegt gegen Alba, die müssen zurückschlagen und Braunschweig führt gegen Würzburg. Also das ist der aktuelle Stand in den Serien, in den BBL Playoffs. Aber Günni, ich weiß es, du bist on fire, du bist ready schon. Wie sehr hast du dich schon reingegraben ins Final Four und in die Duelle?
Habe ich schon, aber ich würde da ein verbindendes Element noch schnüren, nämlich der da heißt Ratio vom Ulm Trainerbaum. Wir haben mit Danny Jensson, der führt 2-0, der natürlich auch ausgebildet wurde bei Ratio Farm. Natürlich der Ratio selber führt. Und das müssen wir wirklich einmal kurz erwähnen. Jesus Ramirez führt ebenfalls mit Braunschweig, ist, glaube ich, Dritter geworden und Coach des Jahres. Und das ist wirklich so eine wilde Geschichte. Die Origins-Geschichte von Jesus Ramirez, Trainer des Jahres, war nämlich Barcelonese ist er. Also wohnt, glaube ich, Granollers, so 15 Kilometer außerhalb. Es gibt einen Ulmer Unternehmer, der mit Sitz in Blaustein und hat auch eine Firma, eine Dependance in Barcelona gehabt und hat quasi da Jesus Ramirez im Unternehmen gehabt. Der hat so ein paar Sachen für ihn übersetzt und einfach so ein paar Sachen erledigt. Und von dem wusste er, dass er auch Basketball-Camps organisiert, ab und zu in Basketball-Camps jobbt in Spanien. Und war dann wieder in Ulm. Und dann war wieder in Ulm und dann war da irgendwie Bedarf an irgendwie so einem Jugendcamp und so. Und dann hat er ihn einfach gesagt, hey Jesus, da ist jemand einfach, also hast du nicht Bock, mal mit nach Deutschland, nach Ulm zu kommen und da einfach mal so bei so einem Camps mitzuarbeiten, wenn du hier keine Zeit hast, hier nichts zu tun hast. Hat er das gemacht. Irgendwie auf einmal ein Jahr später U17-Trainer, ich glaube U19-Trainer, Pro B, Co-Trainer, Assistenztrainer erste Liga, für lange Zeit wirklich dann so Skills-Coach bei uns und am Anfang kein Englisch gesprochen, so sich irgendwie da reingefuchst und schon trotzdem immer hatte man das Gefühl, eine besondere, so ein Blick einfach fürs Spiel, besondere Perspektive und ja, den harten Weg gegangen, dann wieder Assistenztrainer ACB, Ungarn, glaube ich, auf der To-Do-Liste gehabt und dann irgendwann in Braunschweig und wahrscheinlich mit Heidelberg auch so die spannendste Saison gespielt dieses Jahr. Das ist schon spektakulär. Und nach wie vor einer, der einen Pastor Hops genommen hat, wie ich noch nie einen Pastor Hops genommen haben gesehen. Wir waren bei der Taufe von Dane Watts und da war Head Coach nicht dabei, da war Leibniz nicht dabei aus irgendeinem Grund und er war quasi dann unser Trainer und der Pastor hat so 15 Minuten uns erzählt, wie wir ja wir sind so in unserem kleinen Leben gefangen und wir denken, unser Chef ist der Chef, der bei unserem Job, aber eigentlich ist unser Chef ja Jesus Christus. Und dann wollte er das Beispiel noch verdeutlichen und hat dann uns gefragt, ja, die Basketballer sind ja auch hier. Ja, ihr denkt jetzt auch irgendwie, ihr müsstet eigentlich nur einem gehorchen, das ist euer Trainer. Wie heißt denn euer Trainer überhaupt? Und dann ist Jesus natürlich aufgestanden und dann hieß er auch Jesus und damit war die Geschichte des Pastors völlig kaputt. Das hat mir großen Spaß als alter Agnostiker. Hat mir natürlich sehr viel Freude bereitet. Ich meine, ja, okay, der heißt Jesus, aber eigentlich seid ihr für einen anderen Jesus, okay. Deswegen. Und immer wenn Jesus anruft, ist einfach das Schönste, wenn Jesus is calling, das ist eben, ich werde nie müde. Und Jesus Ramirez ist einer der feinsten Menschen, die ich in meiner Basketballzeit habe kennenlernen dürfen. Und da nochmal Riesenglückwunsch. Was für eine krasse Geschichte. Also egal, wo du anfängst, es gibt einen Weg dahin. Und da haben wir jetzt echt geile Beispiele mit unserem finnischen NBA-Trainer und dem spanischen Coach of the Year in der BBL. Das ist schon ziemlich crazy.
Ich hätte nicht gedacht, also ich würde sagen, er war in den Top 3 der sympathischsten Menschen, die man in der Liga so interviewen konnte. Mhm. Und durch diese Pastor-Geschichte ist er aber eventuell deutlich näher an die 1 nochmal rangerutscht gerade. Also ja, er hat auf jeden Fall nochmal Boden gut gemacht. Ja. Shoutout an der Stelle. Mal gucken, ob Würzburg, deren Trainer finde ich ja auch gut, ob die zurückschlagen können. Und wir graben uns jetzt rein, Günni. Es ist Zeit. Der Höhepunkt dieser Euroleague-Saison. Wir haben sie von Anfang bis Ende begleitet in diesem Podcast, in unseren Live-Sendungen, in den Konferenzen. Und jetzt ist es also da. Das Final Four in Abu Dhabi. Ich glaube, jeder, der hier zugehört hat oder auch der unsere Sendung gesehen hat, der hat mitbekommen, dass wir so ein ambivalentes Verhältnis zum Austragungsort haben. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie dir das geht, überhaupt gar kein Gefühl dafür, was das für ein Final Four wird. Es ist jetzt nicht so, als würden die Final Fours immer super krass von der Stimmung der Fans leben. Aber ob das irgendwie dann doch wir am Ende da sitzen und das kommentieren und uns denken, ja, ist jetzt auch nicht viel anders als sonst und als letztes Jahr in Berlin, wobei das glaube ich eher nicht, weil da Panna schon ziemlich abgerissen hat. Also ich habe gar kein Gefühl dafür erstmal, was da für ein Vibe herrschen wird irgendwie.
Ja, es ist jetzt einfach ein bisschen schade. Wir wären natürlich also gerne vor Ort, wir würden das gerne auch einfangen, was drumherum passiert, das war nicht möglich. Das war ziemlich schwierig für die verschiedenen Media Rights Holder, da irgendwie sich da richtig aufzustellen. Deswegen machen wir es aus München. Und deswegen sind wir, oder werde ich persönlich auch kaum in der Lage sein, irgendwas zu kommentieren, was außerhalb des Sports passiert. Das ist nicht so, weil wir uns wegducken oder weil wir irgendwie mit der Entscheidung d'accord gehen oder weil wir bestimmte Missstände irgendwie nicht ansprechen wollen, keine Ahnung. Wir können das, ich kann das einfach nicht einschätzen. Wir werden die Bilder aus dem World Field bekommen und ich werde in München sitzen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Halle, die wir sehen werden, voll ist und dass da auch viele griechische Fans sind und auch viele türkische Fans. Und die 7 Monaco Basketball-Fans, vielleicht auch Familie, vielleicht Blossom Games Familie vielleicht und Kinder, Spanoulis Kinder so. Also die 10 Leute im goldenen Trikot werden wir auch sehen. Und das wird sich für uns dann erstmal ziemlich normal anfühlen, auch weil ich gar nicht so richtig weiß, was Euroleague Final Four normal ist. Ich war erst bei einem, ich war nur letztes Jahr in Berlin. Von daher fällt quasi dieser ganze Kommentar zu dem, wie wir das einschätzen können oder wie ich das einschätzen kann, weg. Da bleibt mehr Sportliches. Da freue ich mich drüber, weil das sportlich wirklich ein absolutes Granaten-Final Four wird. Aber trotzdem finde ich, fühlt sich so ein bisschen an wie unvollständig, einfach weil ich das gerne auch natürlich so eingerahmt hätte in dem, okay, wie ist es denn? Fühlt sich das noch an? Ist es da irgendwie, ist da ein Miteinander? Gibt es da mal eine Kneipe, wo verschiedene Fans zusammensitzen? Ich weiß es nicht. Aber das ist mir nicht möglich.
Ja, ich hab die Angel ein bisschen ausgeworfen zu ein, zwei Menschen, die ich so kenne aus dem europäischen Basketballkosmos, die vielleicht zumindest so ein bisschen mir den Eindruck vermitteln können, dass wir den weitertragen können. Aber es ist natürlich, du hast vollkommen recht, immer was anderes, ob man das selber sieht oder ob man es durch die Augen von jemand anderem dann irgendwie geschildert bekommt. Aber dann konzentrieren wir uns ganz stumpf und einfach aufs Sportliche. Und ich fange mal mit der einfachsten aller Fragen an. Wer gewinnt am Ende?
Ich mag den Weg von Panna am liebsten. Was sportlich, wenn ich mir die sportlichen Partien angucke und wenn ich das so prognostiziere, wenn die Spiele so ausgehen, wie ich sie, wie ich mir das vorstelle, wohl wissend, dass es unglaublich knapp ist. Also da erstmal Klammer auf. Ich glaube, das ist das erste Final Four, das mich sportlich erinnern kann, wo ich nicht überrascht wäre, wenn es auch Monaco oder Olympiakos oder Panna oder Fenner wäre. Ich würde nicht aus allen Wolken fallen, wenn eine von den 4 Mannschaften es gewinnt. Und das weiß ich nicht, wann das letzte Mal so war. Du hast mindestens ein, vielleicht sogar 2 Teams, wo du denkst, theoretisch ja, aber eigentlich nicht. Und das ist hier gar nicht so. Die Begegnungen sind unglaublich knapp. Trotzdem, glaube ich, aufgrund des Matchups mit Fenner in der ersten Runde ist der Fit so gut für Panna. Und dann, ich habe Monaco auf der anderen Seite. Das heißt, wenn der Weg für sie Fenner Monaco wäre, dann glaube ich, dass das der gewinnende Pfad ist.
Ah ja, okay. Du hast Monaco auf der anderen Seite, ich habe Olympiakos auf der anderen Seite. Also wir sind uns schon einig, wenn wir uns was backen könnten, Daniel Theiss wird es verkraften können, wäre dieses griechische Derby unsere Wunschpaarung, weil das einfach natürlich ein eh schon krankes Endspiel nochmal so dermaßen mit Schlagsahne obendrauf packt. Ne? Aber okay, du hast Monaco auf der anderen Seite. Ja, nice. Das ist ja also nochmal einfach nur runtergebrochen, das Programm ist. Es gibt beide Halbfinals natürlich am Freitag bei uns zu sehen. Die Kollegen Körner und Vogel legen los. Ab 16.45 Uhr übrigens schon am Freitag mit Halbfinale 1. Fenerbahce gegen Panna. Und wir beide kümmern uns dann am Abend ab 19.45 Uhr um das zweite Halbfinale Olympiakos gegen Monaco, das mit Daniel Theiss, das erste mit Tibor Pleiss, also auch jeweils mit deutscher Beteiligung, mal mehr, mal weniger auf dem Feld, werden wir sehen. Lass uns mit dem ersten tatsächlich anfangen. Fenerbahce gegen Panathinaikos. Wir haben beide Panna offensichtlich. Ich habe jetzt natürlich auch so ein bisschen quer gelesen, ein bisschen quer gehört. Es gibt schon viele, die Fenner echt viel zutrauen. Ich hatte so das Gefühl, bei allem, was ich gehört und gelesen habe, die eine Spur zu viel zutrauen. Es wäre für mich was anderes, wenn es eine Serie wäre. Wir haben oft genug darüber geredet, dass Jassi Kivicius der Serienmeister ist. Aber in einem Spiel ist für mich Ergin Ataman am Ende der Dompteur, den ich bei den Löwen stehen haben will.
Nochmal, die Partie ist, Fenner ist vielleicht auf eine kuriose Art und Weise würde ich wahrscheinlich fast unterschreiben, dass Fenner die beste Mannschaft des Final Fours ist. Aber ich glaube, dass Panna dieses Spiel gewinnt. Das geht jetzt wahrscheinlich erstmal nicht zusammen, aber die große Stärke ist der Small Ball von Fenerbahce. Also dieses super unangenehme, Hayes Davis auf der 4 und dann, okay, dann ist es vielleicht mal Birch auf der 5, aber dann ist es vielleicht irgendwo Dyshon Pierre, Biberovic hat eine super Größe, Gudu Ritscher dann auf der 1, Wade Baldwin ist, spielt gerade guten Ball. Sie sind insgesamt, haben sie viele Spieler, die gerade so, die voll im Tritt sind, die, sie sind quasi komplett gesund, bis auf Scotty Wilbekin. Wir haben ja viel über sie gesprochen und trotzdem ist das, was ihr absolutes Prunkstück ist, diese Physis auf den Guard-Positionen und dann dieses unangenehme Undersize mit Colson und wie sie alle heißen, das ist genau das, was eine Mannschaft richtig matchen kann und dann wahrscheinlich auf den Guard-Positionen die Nase fort und das ist für mich Panna. Und das ist für mich am Ende schon fast die Geschichte. Also du kannst, du hast wenig Sieger auf Fenner-Seite, also du hast, glaube ich, keinen Spieler, der schon mal die Euroleague gewonnen hat. Und du hast einfach, wir haben es schon gesehen bei Panna. Bei Panna ist es für mich so, du hast dieses Rücken-zur-Wand-Syndrom, sie brauchen das. Ich glaube, dass Fenner, dass sie so viel Respekt vor Fenner haben, dass ihnen das ermöglichen wird, ganz gut ins Spiel zu kommen. Wenn ich mir dieses Final Four angucke, dann ist bei Panna das Einzige, was ich immer mein Bauchgefühl habe, sie haben so lange mit dem Schalter rumgespielt, dass es irgendwann muss es schief gehen. Das ist das Einzige, aber das ist ja kein, weißt du, das ist kein sportliches Argument. Ich denke mir immer, ah, irgendwie kann das ja nicht immer so, kann Ataman nicht wieder das wieder recht behalten und das prophezeien. Das ist das Einzige, irgendwann muss so eine Serie reißen. Zweimal hintereinander Spiel 5 gewonnen in der Serie. Letztes Jahr, wie gesagt, zurückgelegen im Finale. Alles schreit, meine Ratio schreit mich an. Irgendwann rächt sich sowas. Irgendwann gibt's diese, dass sie wirklich diese Schwingung, die sie im Spiel haben. Ja, auch jetzt wieder, wenn du dir das Spiel anguckst, was sie gegen Fenerbahce gespielt haben in der regulären Saison, das zweite Spiel, sind sie 10 vorne und so sie vorne hören sofort auf zu spielen. Trotzdem.
Und wenn das wird nicht passieren, oder? Günni, das wird.
Nee, ich glaube nicht, dass es gegen Fenner jetzt passiert. Beide Spiele waren unglaublich knapp in der regulären Saison. Das ist auch so ein, im zweiten Spiel ist vielleicht das, was wir jetzt eher mal hinlegen, weil das erste Spiel war, glaube ich, am 25. Oktober. Das ist lange zurück. Wade Baldwin war nicht dabei. Da war Zagas war dabei. Der wurde sofort hergenommen von Grant. Also war defensiv angreifbarer. Fenerbahce hat das Gefühl, sie müssen mit Shanley anfangen. Einfach damit sie so ein bisschen das Feld weit machen. Aber für mich war FS gewappnet für Panathinaikos. Sie haben erstmal den kleinen Guard. Ich finde, wenn Panna ein Problem hat, dann sind es wirklich die ganz kleinen, so richtig schnellen Wuseligen, die regelmäßig in die Zone kommen, für die sie kein besonders gutes Matchup haben. Und dann hast du halt den Poirier Center, so, der ihnen wehtun kann, gerade wenn Lissor nicht dabei ist, wovon wir fest ausgehen, dass er nicht spielt. Ich glaube niemals daran, dass Lissor spielt. Und das hat Fenner beides nicht. Shanley bringt viel Probleme mit sich. Wenn Shanley spielt, dann haben Lukas und Nan haben einfach zu viele Möglichkeiten zu scoren, auch wenn Shanley in dem zweiten Spiel ein gutes Spiel gemacht hat. Und du hast auch trotzdem, finde ich, immer noch im Kader, gerade Biberovic ist ein Megaspieler, trotzdem ist das jemand, wo du es mit Lukas mal Minuten überleben kannst. Also du brauchst immer auch so einen Deadspot oder jemanden, wo du sagst, okay, die werden nicht die ganze Zeit einfach angegriffen oder der kann ihn nicht die ganze Zeit angreifen und in der Zone leben. Deswegen finde ich so diese kleinen Sachen sprechen für mich für Panna. Und dazu nochmal, Nan spielt eine für seine Verhältnisse sehr, sehr schwache Playoff-Serie und sie gewinnen trotzdem gegen FS. Das ist für mich, FS war für mich wahrscheinlich die zweit-drittbeste Mann oder den besten drei Mannschaften in den Playoffs. Und Panna gewinnt das, ohne dass ihr MVP das spielt, was wir die ganze Saison gesehen haben. Und das ist schon auch ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, dass sie Wege finden, das irgendwie den Kopf regelmäßig aus der Schlinge zu ziehen. Mhm. Und deswegen hauchzart, aber das ist für mich trotzdem Panna.
Ja, von der Tendenz gehe ich mit. Lass uns mal gleich noch ein paar Personalien machen. Erstmal noch, weil du die Hauptrundenduelle angesprochen hast. Mich interessiert, wenn du in zum Beispiel eine Playoff-Serie reingegangen bist mit deiner Mannschaft, ich nehme mal an, dass eure Coaches wahnsinnig viel Wert darauf gelegt haben, diese Spiele bis ins Kleinste nochmal zu sezieren, was ist da passiert. Aber wie relevant ist für einen Spieler eigentlich wirklich, was in der Hauptrunde passiert ist? Vielleicht, wenn du sagst, das ein Spiel ist irgendwie Anfang Oktober gewesen oder wann auch immer, da hat der gefehlt, da hat der gefehlt. Ist das was man eigentlich als Spieler, okay, der Trainer zeigt mir das jetzt bis ins kleinste Detail, aber eigentlich juckt mich das gar nicht so sehr. Ich habe nur einen Vorteil, ich kenne die halt schon aus dieser Saison und ansonsten ist es jetzt wieder alles auf Null?
Ich habe fast das Gefühl, dass dieses Jahr gerade in der Euroleague noch schon noch mehr ausprobiert wird. Ich glaube manchmal, dass du in der BBL während der regulären Saison tendenziell, das ist jetzt auch wirklich klein, natürlich bereitest du dich auf Gegner vor, aber du hast trotzdem immer dieses große Ganze, du willst selber eine Identität dir erarbeiten über die gesamte Spiel. Die Coaches in der EuroLeague sind eher auch mal am 7. Spieltag sagen die schon, okay, das und das machen wir gegen sie und wir stellen da was um und wir versuchen das und wir versuchen hier ein Cross-Matchup und so weiter. Das siehst du, oder wir haben das in der BBL früher weniger gemacht. Und deswegen sind die Spiele okay. Für mich relevanter. Also wenn wir gleich über die andere Serie spielen, wenn Batsokas und Spanoulis, die haben schon gefühlt eine ganze Playoff-Serie ausgeschachspielt, so was die alles da probiert haben in den ersten beiden Spielen der regulären Saison. Das war bei Attermann ist das natürlich nicht ganz so extrem. Der macht Coach schon so sein Ding. Trotzdem ist das für mich, ist das was einen Wert hat, die Spiele. Die Spiele waren unfassbar knapp. Also auch da nochmal, es gab zwei Auswärtssiege. Es waren zwei Heimsiege. Das waren zwei Auswärtssiege auf der anderen Seite. Aber das ist schon relevant. Und du hast auch auf dem okay. Schirm, dass Wade Baldwin, die Spieler wissen, Wade Baldwin war nicht dabei, was das ändern wird. Einfach weil der Gameplan am Anfang war, okay, wir haben Jagas und wir haben Schandling und das sind die beiden defensiven Schwachstellen, die wir angreifen.
Wie relevant ist aus Fenners Sicht, dass du letztes Jahr in Berlin ein Halbfinale sehr deutlich gegen Panna verlierst? Hast du das auch noch im Hinterkopf oder ist das was eher so ein Medienthema ist?
Ich glaube, dass du diesen Start noch, also wenn es ein Trainer ist und beide Mannschaften haben ja schon, auch wenn ein bisschen umgestellt wurde, viele Spieler dabei. Und dann ist dieses, einfach nochmal diese Dringlichkeit, dieses Gefühl von, du kannst dich auf ein Final Four 3 Wochen vorbereiten und dann geht der Tipp los und es ist ein Rahmen, dadurch, dass alles, die Anspannung so groß ist, dass es so schnell einfach schon so stark kippen kann. Es ist so eine extreme Belastung für dich, auch mental, für deinen Körper, für dieses ganze Ding, weil du dich so lange darauf vorbereitest. Selbst wenn du jetzt während der Saison schon Spiele spielst, hast du immer im Kopf schon, gehst du gefühlt schon diese ganzen Sachen durch, guckst dir schon die Spieler des Gegners an. Das ist wirklich was wir im Basketball selten haben, diese lange Vorlaufzeit. Also normalerweise endet eine reguläre Saison und du weißt manchmal gar nicht, okay, gegen wen spiele ich. Ulm weiß vielleicht lange nicht, werde ich Erster, werde ich Zweiter, spiele ich gegen Berlin oder spiele ich gegen Rostock oder spiele ich gegen sonst wen. Und dann hast du maximal 5 Tage, eine Woche vielleicht. Aber die Situation, dass du weißt, gegen wen du spielst, über Wochen, das baut dieses Ganze ja noch mehr auf. Und das ist auch untypisch für unseren Sport. Das gibt es quasi nur in dieser Final Four-Situation. Und das sorgt, glaube ich, schon bei Fenner dafür, einfach dieses mahnende Beispiel. Die haben, glaube ich, die letzten 3 Viertel gewonnen gehabt im letzten Halbfinale oder zumindest ausgeglichen gestaltet. Aber sie haben eben einfach diesen katastrophalen Fehlstart gehabt, der sie in ein Loch befördert hat, aus dem sie nicht mehr rausgekommen sind.
Dann streuen wir da noch so ein paar nette Connections rüber, ne? Dass Jassi Kevicius, der Fenerbahce-Trainer mit Panathinaikos Euroleague-Sieger als Spieler geworden ist. Lukas andersrum, jetzt bei Panathinaikos mit Fenner den letzten Euroleague-Titel in der Geschichte der Istanbuler gefeiert, 2017. Und dann tauchen wir jetzt mal ein in so ein paar Personalien. Also einer, das größte Fragezeichen über diesem Halbfinale und über diesem Final Four ist tatsächlich Matthias Lessort, der laut Ergin Ataman spielfähig ist. Und die große Frage ist, wie sehr blufft der alte Pokerspieler? Ich bilde mir ja manchmal ein, dass man in seinem Gesicht doch manchmal auch ablesen kann, ob er blufft oder nicht. Das letzte Pflichtspiel hat Matthias Lessort vor seiner schlimmen Verletzung am 19. Dezember gegen Baskonia gemacht. Und du sagst ganz klar, das Blatt von Ataman kaufst du niemals.
Niemals.
Und du schiebst alle Chips in die Mitte und nimmst ihn vom Tisch.
Lessort wird nicht spielen. Also ich glaube auch nicht, dass er physisch in der Lage wäre zu spielen. Also ich habe jetzt gelesen, er hat leichte Trainingsübungen gemacht. Und also es ist einfach, du weißt, wenn du als Headcoach das sagst, dann hast du auf der Gegenseite das 7-köpfige Trainerstaff, was sich damit Gedanken machen muss, ob die Aussagen Wert haben oder nicht. Also das sind, glaube ich, wirklich Trainer, verlieren sich sowieso schon. Also wenn ich weiß, also gerade zum Ende meiner Karriere und unsere Trainer wussten, ich habe einfach viele gute Beziehungen zu vielen Spielern in der Liga. Dann, wie oft ich da gefragt wurde, was ist denn mit dem 9. Mann von denen? Hast du was gehört? Der war vor 2 Wochen, hat er eine Grippe, fühlt er sich wieder fit? Wo ich dachte, boah, also so, das ist so unwichtig. Und er weiß einfach, selbst wenn die ganze Welt weiß, Matthias Lessort spielt nicht, er aber sagt, der spielt, der sieht gut aus, dass der gegnerische Coaching-Staff sich zumindest ein bisschen von ihren kognitiven Ressourcen darauf verschwenden muss, von der Eventualität auszugehen, dass wenn er spielt, was bedeutet das für uns, müssen wir da irgendwas anders machen? Und vielleicht ist es eine 20 Minuten in dem Training, wo dann auch nochmal drüber gesprochen wird oder im Video wird auch nochmal, es ist einfach psychologische Kriegsführung. Es hat nichts damit zu tun, dass, also, Matthias Issoff wird nicht spielen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ich fände es auch vogelwild. Was war der größte Bluff, bei dem du je dabei warst? Also vielleicht mit dir sogar als Lockvogel oder mit einem anderen Spieler, den ihr wirklich, wo ihr wirklich den vorne nochmal ins Schaufenster und er läuft mit zum Warm-up.
Ja, es ist Warm-up einfach dann, ja. Es ist dann einfach wirklich Warm-up, wenn du weißt, okay, der kann eigentlich gar nichts, aber der kommt professionell gekleidet und so. Und das ist ja auch so, das ist so, dieser Effekt ist so klein, ne? Aber das wird schon ausgereizt. Geil. Coaches sind da, verlieren sich da wirklich völlig in diesen kleinen Irrgängen. Des Geplänkels.
Ja. Dann machen wir gleich mit den Coaches weiter. Ergin Ataman ist ja ganz klar überliefert. Er will ja irgendwann mal Präsident von Galatasaray sein, weil er ist Galatasarays Supporter. Mhm. Und er wurde jetzt nochmal drauf angesprochen. Und natürlich konnte er sich nicht nehmen lassen zu sagen, thank God I have 5 Turkish Championships against Fenerbahce, um den kleinen Nagel nochmal an die exakt richtige Stelle zu setzen. Und das Geile ist ja, was vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben. Es gibt ja einen riesen Disput zwischen Ergin Ataman in seiner Rolle als Nationaltrainer und Fenerbahce, dem jetzigen Halbfinalgegner. Was war passiert? Es gab ein Testspiel im Herbst und da hat Ergin Ataman demonstrativ mit den Fingern das Ergebnis des Fußballderbys, Gala hat Fener geschlagen, in Richtung der Fans gezeigt. Und das war der Auslöser dafür, dass seitdem kein Fenerbahce-Spieler mehr freigestellt wird für die Nationalmannschaft, weil Ergin Ataman dort der Trainer ist. Das heißt, das, was wir beide ja sowieso am meisten noch mit lieben, ist, wenn zu diesen sportlichen Geschichten dann genau sowas, und Ataman ist natürlich auch der Lieferando-Coach in der Euroleague für genau diesen Kram. Also kommt halt auch noch geil mit dazu, einfach, dass er im Clinch liegt mit dem wichtigsten türkischen Basketballverein, der ihm gerade keine Spieler für die Nazu abstellt. Das ist so eine wilde Geschichte.
Ja, also ich meine, Ataman würde so oder sowas finden. Das macht es ihm jetzt natürlich einfach, aber egal, wer auf der Gegenseite wäre, egal welcher Trainer, egal welche Organisation, er würde auf jeden Fall irgendwas finden, woran er zündeln könnte. Aber klar, das Trainerduell, wir müssen gleich noch darüber sprechen. Ich finde das die coolste Trainerzusammensetzung insgesamt. Also das Quartett aus Jassiki Vicius, Ataman, Batsokas und Spanoulis ist überragend. Und was das für Geschichten sind, für wen was bedeutet, das müssen wir gleich noch einmal groß machen. Aber wie gesagt, Ataman würde das. Er hat mit jedem eine Geschichte, er hat mit jedem eine Vorgeschichte, er hat mit jedem Geplänkel und das mit der Türkei ist natürlich gerade, er hatte jetzt was mit Efes, jetzt hat er was mit Fenerbahce, das hört einfach nicht auf.
Ja, und dieses Trainerduell, das ist, glaube ich, das, worauf du auch so ein bisschen hinaus wolltest. Also Jassiki Vicius ist zum ersten Mal Trainer des Jahres geworden und es gibt eben so dieses Narrativ, was ich auch total nachvollziehen kann, in so einer Serie willst du gegen keinen, willst du gegen jeden Coach, aber nicht gegen Jassiki Vicius. So, jetzt ist es aber halt dieses eine Spiel. Mhm. Er ist seit, das wurde auch nochmal irgendwo rausgearbeitet, seit 9 Jahren Cheftrainer, Headcoach im Basketball, ein so hochdekorierter Spieler. Und er steht jetzt zum 6. Mal in seiner noch kurzen Trainerkarriere im Final Four. Aber was eben fehlt und was wir natürlich auch erzählen werden in unseren Sendungen, ist halt die Hand an diesem Ding am Ende dran. Ne? Und das macht dieses Trainerduell, weil auf der anderen Seite hast du den Zampano, macht es halt so gut, weil der hat dieses Ding halt schon 3-mal gewonnen.
Du hast Ataman, von dem du sagst, der ist vielleicht der schwächste taktische Trainer de facto. Also wenn du sagen würdest, wer ist hier das Mastermind taktisch am Brett? Das ist nicht Ataman. Aber Ataman ist was jetzt? Ist das 4. von 5. Final Four in 5 Jahren? Er hat 3-mal aus den letzten 4 gewonnen. Also er war mit Efes quasi einmal im Final Four verloren, dann 2-mal mit Efes gewonnen. Dann war er nicht dabei, dann nimmt er über Panna und gewinnt es sofort. Also 3 aus 4 gewonnen. Er könnte jetzt 4 aus 5 gewinnen. 4 aus 5, das geht Richtung, was Jelko Obradovic damals gemacht hat. Und er ist ja jetzt kein Methusalem. Also er hätte tatsächlich die Chance, glaube ich, jetzt sich auf dem 2. Platz hinter Obradovic schon jetzt zu festigen mit 4 Titeln. Und wie gesagt, die Dominanz oder die Fülle hintereinander, das würde schon, Das wäre jetzt natürlich schon, ist er da für den Rest seines Lebens verankert in den Geschichtsbüchern. Und dann hast du auf der Gegenseite Jassi Kivicius, der, wie du sagst, eigentlich auch immer gefühlt überperformt hat, hat mit, also zum Start auf jeden Fall, mit Jaigris Kaunas Final Four erreicht, wo er kein Business hatte, ins Final Four zu ziehen. Gut, die beiden Teilnahmen in Barcelona waren schon auch angepreist und wenn du ja Erster oder Zweiter wirst, dann dann will man irgendwann auch mal den Pott sehen. Hat natürlich eins mit dem Buzzer verloren, ganz, ganz bitter. Also da war jetzt nichts, wo man dachte, irgendwie er wäre outcoached gewesen. Es war eher so ein bisschen, dass er einfach ja in seinen Mannschaften einfach miserable Performances von Starspielern überleben musste und das hat er nicht überlebt. Es gibt dieses, daraus hat sich dann so ein bisschen dieses gebildet, dass er vielleicht eben diese zu Kontrollfreak ist, ne? Dass er dann auch dann in den großen Spielen zu viel kontrollieren wird und dass die Spiele einengt und so. Das ist mir manchmal ein bisschen zu fabriziert, so eine Geschichte. Aber nichtsdestotrotz ist er quasi der Unvollendete. Und auf der anderen Seite hast du genau das Gleiche. Du hast Batsokas, der seit 2013 nicht mehr da war, der jetzt das vierte Mal hintereinander zum Final Four fährt mit Olympiakos. Oder das fünfte Mal sogar. Hintereinander und.
Also, als einziges Team seit 2021 immer im Final Four, nie gewonnen.
Genau. Er ist der nächste, also, er ist nicht unvollendet, weil er es schon gewonnen hat, aber, also, er ist derjenige, der fast für mich, zwischen ihm und Jassi Kivicius, ist es der am meisten zu verlieren hat von den Trainern. Normalerweise, ich glaube, du würdest, wenn du noch eine Persönlichkeit mehr, dann würdest du wahrscheinlich noch Mike James reinschmeißen, aber, Batsokas ist jetzt ja, okay, wo ist der Schachspieler? Du warst jetzt viermal da, du hast seit 2013 nicht gewonnen, du fährst ja jedes Jahr hin und das wird schon, wahrscheinlich entwickelt sich dann dieses, ja, der kommt da hin und da verliert das dann halt, der nächste Typ, ne? Und dann hast du Spanoulis, Kill Bill, der es schon dreimal gewonnen hat, der fünfmal da war und das als Spieler dreimal geholt hat und sich irgendwie von dem alle, auf den alle zeigen und sagen, geht das, wird der nächste große Trainer. Natürlich auch nicht zur Freude von den anderen drei, die quasi unsere krassen, unsere großen drei aktuellen Trainer sind. Und der sich dann vielleicht anschickt, gerade Jassi Kivicius und Batsokas zu zeigen, wie einfach es sein kann. Man übernimmt eine Mannschaft während der Saison, fährt dahin und hat dann schon direkt die Chance, das zu gewinnen. Also es ist brutal. Und dann die Querverschiebung, die reißen ja nicht ab. Das ist ja absolut geisteskrank. Wer, also Jassi Kivicius dann gewonnen natürlich mit Panna, Spanoulis mit Olympiakos, mit Batsokas 2013 gewonnen. Also es ist einfach, das ist Wahnsinn. Und das zeigt dir nochmal, was das für ein kleiner, so elitärer Kreis auch in der Euroleague einfach ist, ne? Wie die alle miteinander vernetzt sind. Das ist brutal. Ja.
Die Schatzkiste an Anekdoten, die wir auspacken können in den Spielen, die quillt über, wirklich. Das läuft links und rechts raus und du kriegst den Deckel nicht mehr zu. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass CJ McCollum mit Fenerbahce mitreist, um seinen Bruder zu unterstützen. Mhm. Also haben sie auch NBA-Power mit in der Haus. Lass uns die Serie noch vielleicht kurz mit einer Personalie zumachen. Also du hast es gesagt, wir erwarten eigentlich alle, dass Kendrick Nunn jetzt in den Final Four-Modus schaltet. Wir haben es vor den Playoffs gesagt, da haben sie es auch ohne ihn geregelt bekommen. Aber dass er jetzt, der kann es eigentlich nicht auf sich sitzen lassen, wie die Playoffs bislang gelaufen sind. Er hatte den Wahnsinns-Support. Osman hatte ein krasses Playoff-Coming-Out, dann endgültig, was das Scoring angeht. Biberovic auf der anderen Seite auch. Lass uns noch mal kurz über Wade Baldwin sprechen. Für den ist das allererste Final Four, den Ex-Bayern-Spieler. Er hat ja noch mal darauf hingewiesen, wie seine Genese ist. Ne? Mit dem Bayern-Spiel 5 gegen Mailand verloren. Mit Maccabi Spiel 5 gegen Monaco verloren. Dann verletzt gewesen, als Maccabi letztes Jahr ein Spiel 5 gegen Panathinaikos erzwingt und wieder es nicht ins Final Four schafft. Und er hat jetzt dieses geile Zitat gebracht. It's a game I've been waiting for since last year. Weil sie da eben ohne ihn Maccabi gegen Panna raus sind. Welche Rolle wird der in deiner Vorstellung da spielen? Es kann eigentlich nur eins von den beiden Extremen sein, oder? Entweder er wird der tragische Held oder er wird der König, der sie ins Finale bringt.
Ja, du hast da vollkommen recht. Es kommt immer so ein bisschen auf das, die Persönlichkeit an der Spieler bei solchen Zitaten, wie sie mich fühlen lassen. Und bei ihm ist es jemand, wo du einfach eigentlich die ganze Zeit erzählst, dieses Jahr, die große Stärke von ihm ist dieses Jahr, dass er gefühlt gelernt hat, das Spiel auf sich zukommen zu lassen, seine Rolle zu akzeptieren, den kleinen Baldwin, den Baldwin in Dosen, den ruhigen Baldwin. Das ist das, was wir die ganze Zeit loben. Da mache ich mir Sorgen, wenn jemand sagt, ich warte seit einem Jahr auf die Möglichkeit, da einmal zu zeigen, was sie eigentlich letztes Jahr hätte ausgehen sollen. Das hört sich, schreit natürlich erstmal nach, bisschen zu viel oder bisschen zu viel auch Druck und Anspannung, die ja aus sowas hergeht, aus so einer Wartezeit. Deswegen, es ist ein Satz, who knows, aber Tendenz ist eher, auch wieder wird es für Fenner sein, wenn du Baldwin als diesen super konzentrierten, even keel, ruhigen Backup bekommst, dann ist das das Beste, was dir passieren kann. Und nicht der Hero Ball, Heißkopf, das ist jetzt meine Bühne, Baldwin. Aber ich glaube, der ist soweit. Also, eigentlich glaube ich, dass er soweit ist. Wir werden sehen.
Ich musste daran denken, ich saß ja letzte Woche Freitag im Fußballkontext mit Christoph Kramer auf einer Bühne, der erzählt hat, dass er bei seinem ersten Länderspiel 14,3 Kilometer gelaufen ist, was ihm davor und danach nie wieder passiert ist, weil er so übermotiviert war. Hast du auch so ein Spiel gehabt, wo du völlig überdreht warst und das dann vielleicht sogar so drohte, irgendwie so zu kippen, weil du dann doch mit den eigenen Erwartungen von dir an dich und an das Spiel nicht so richtig klargekommen bist und die nicht so in die richtigen Bahnen gekriegt hast?
Ich glaube, die größte Parallele dazu ist, wir hatten Finale zu Hause gegen Berlin, Pokalfinale zu Hause und ich glaube, ich habe die beste Halbzeit meines Lebens gespielt. Ich glaube, ich habe 20 gemacht gegen Clifford Hammonds damals. Also das war derbe defensive Klopper-Truppe bei unter Obradovic. und irgendwie, ich saß in der Halbzeit und ich war gefühlt schon, war schon richtig platt auch. Und ich war so, und wir waren vier hinten. Und es war so ein komisches Gefühl von, okay, ich kann nicht besser spielen als das, wir sind vier hinten, so wir müssen was anderes finden. Und ich habe mit Coach gesprochen und ich bin da nicht gestartet. Wir haben irgendwie gedacht, so, okay, wir müssen, Cameron Long hat am Tag zuvor gegen Bayern unfassbares Spiel gemacht. Eddie Sosa war für uns damals ein Grund dafür, dass wir überhaupt so erfolgreich waren und jemand, wo wir dachten, okay, wir brauchen die in so einem großen Spiel. Und irgendwie war das so eine komische Mischung aus Emotionen, ich war schon krass angestrengt, ich habe aber auch so, und wir dachten so, ich komme von der Bank in der zweiten Halbzeit. Und irgendwie, so, ich habe dann, glaube ich, 28 gemacht, aber irgendwie war so, habe ich nicht so den gleichen Weg wieder in die zweite Halbzeit reingefunden, wie es normalerweise wäre. Aber wir haben uns quasi nicht getraut zu sagen, okay, ich pace jetzt einfach genau mit der gleichen Usage Rate, mit dem gleichen alles, pace ich einfach so weiter, weil das, wenn mir dann die Luft ausgeht und wir würfen nicht und wir haben immer noch keine anderen Spieler, auch im Saft so, dann verlieren wir das Ding vielleicht. Ne? Und das ist, glaube ich, eins der Spiele, wo ich weiß, dass die erste Halbzeit irgendwie anders gelaufen. Wenn es normal ein anderes Spiel gewesen wäre, hätte ich einfach von mir aus einfach ein, zwei Aktionen weniger macht in der ersten Halbzeit und dann hätte sich das alles insgesamt natürlich angefühlt.
Schauen wir mal, wie es um das Nervenkostüm von Wade Baldwin bestimmt ist. Das also am Freitag, Fenner gegen Panna ab 16.45 Uhr, live bei uns mit Michael Körner und Alex Vogel und wir sind dann ab 19.45 Uhr dran, Olympiakos gegen Monaco. Die Neuauflage des Halbfinals von 2023 in Kaunas, damals Olympiakos nach Aufholjagd weitergekommen, um dann von Sergio Yui im Finale erlegt zu werden. Der Weg in dieses Halbfinale, Olympiakos 3-1 gegen Real, hier und da mal gewackelt, auch im Spiel 4 nochmal gewackelt, aber das Ding am Ende 3-1 gezogen. Und Monaco setzt sich ganz, ganz knapp, hauchzart am Ende mit 3-2 gegen Barca durch. In der Hauptrunde, du hast vorhin gesagt, gab es zwei knappe Auswärtssiege. Die Connections hast du erwähnt, Spanoulis und Batsokas. Und du hast Monaco und ich habe Olympiakos. Schießt du mal erstmal los mit der AS um Daniel Theiss. Warum die für dich da durchgehen?
Also ist natürlich auch da wieder, ist das Gleiche. Ist keine Entschuldigung von mir, falls ich falsch liege, sondern die Teams sind einfach so böse, eng beieinander. Ich mag erstmal die Monaco-psychologische Ausgangslage. Ich glaube, sie haben am wenigsten Erwartungen, sie haben am wenigsten zu verlieren, haben aber vielleicht gerade in der Personalie mit Mike James am meisten zu gewinnen und fühlen sich perfekt, fühlen sich missverstanden, fühlen sich ausgegrenzt, fühlen sich einfach nicht wahrgenommen von den großen Medien. Natürlich ist es auch so, dass es so ein bisschen europäisch übergreifende Euroleague-Medien gibt, die dann mehr Klicks bekommen, wenn sie über Panna sprechen, wenn sie über Olympiakos sprechen, wenn sie über Fener sprechen und weniger über Monaco. Das heißt, es gibt so ein bisschen Verfolgungs- oder auch einen berechtigten, vielleicht auch Napoleon-Komplex von Monaco generell in der Basketball-Geschichte. Es ist eine Mannschaft, die schon einmal beim Final Four waren, fast mit dem gesamten Kern, einmal letztes Jahr im fünften Spiel gescheitert. Das heißt, sie haben wirklich viel, viel, viel Erfahrung Und sie sind erstmal in einer Situation, glaube ich, wo sie selber glauben, sie können es gewinnen, aber eben sie haben das Gefühl, kein anderer glaubt, steht ihnen das zu oder glaubt an sie. Das ist schon, das mag ich erstmal als Grundvoraussetzung. Und dann bringen sie, das Wichtigste ist, es gibt die Checkliste, die du brauchst, um Olympiakos zu schlagen. Und da sind zwei ganz essentielle Dinge dabei. Du musst quasi in der Lage sein, beide Verteidigungen von Olympiakos regelmäßig zu schlagen. Das heißt, du brauchst, wenn sie den klassischen Fall auf der 5 Basketball spielen, brauchst du Shooting auf der 5. Du musst diese Pick-and-Pop-Option haben, sonst wird die Zone zu eng. Sie sind zu clever, sie sind zu gut gecoacht, die können dann auch echt unglaublich lang sein mit Papa Nikolaou und Vesenkov und sogar Peters auf 2 oder 3 oder wie auch immer. Sie können so unangenehm sein. Und wenn du Fall erlaubst, in der Zone zu warten, dann wird es ein Sumpf einfach und du scorst nicht. Und das kommt nicht von ungefähr, dass Spanoulis, ich glaube, am Ende März haben sie gegeneinander gespielt, Spanoulis Montiunas nochmal ausgekramt. War kein Fakt, Daniel Theis kommt, Montiunas quasi kein Faktor mehr und fast immer, wenn Fall auf dem Feld ist, spielt Montiunas mit ihm, gegen ihn zusammen. Und mit Theis hat er quasi auch noch einen Werfer. Also das haben sie. Montiunas wird nicht immer perfekt von der Dreilinie werfen, wie im zweiten Spiel, aber zumindest ist er da eine Gefahr. Und dann brauchst du das Zweite, wenn dann geswitcht wird, brauchst du Guards, die Vesenkov und Milutinov und wie sie alle heißen, regelmäßig so gut ins 1 gegen 1 nehmen können, dass du damit nicht nur ein Viertel gewinnst, sondern dass du damit ein Spiel gewinnst. Und wenn du es im Zweifel 25 Minuten machen musst und du musst 25 Minuten 1 gegen 1 spielen, spielst du 25 Minuten 1 gegen 1. Und welche Mannschaft ist besser geeignet als die Mannschaft, die Elie Okobo und Mike James am Start hat? Und das ist einfach für Monaco ein richtig guter Fit. So, sie haben, du brauchst einen primär guten Verteidiger gegen Vesenkov, das haben sie mit Blossom Game. Er hat jetzt genug Raps gehabt. Im ersten Spiel hat das Spanoulis ihm noch nicht zugetraut. Da hat der Diallo fast die ganze Zeit gegen ihn verteidigen lassen und hat Blossom Game Cross gematcht gegen Thomas Walkup. Im zweiten Spiel hat er Blossom Game mehr Minuten vertraut gegen ihn, hat auch offensiv ein grandioses Spiel gemacht. Erstmal hat Vesenkov angegriffen in Closer-Situationen, hat einen Dreier getroffen und so weiter. Und verteidigt ihn aber ganz gut. Also ist normalerweise jemand, der mal schläft. Aber war da diszipliniert über viele, viele Minuten, ist zwei, dreimal zwar auf die Pumpfakes reingefallen von Vesenkov, aber das ist eingepreist, das passiert halt. Weil grundsätzlich ist eine gute Verteidigung gegen Vesenkov nicht jemand, der ihn ausschaltet, sondern der vielleicht 2, 3 einfache wegnimmt. Das heißt, alleine schon, wenn Vesenkov 16 statt 22 macht, hast du einen guten Job gemacht. Und das ist, glaube ich, Blossom Game ist da, hat jetzt hat die Raps gegen ihn, dass er das hinkriegt. Und Fournier hatte 2 Horrorspiele gegen Lloyd und gegen Diallo. Und das ist für mich eine Voraussetzung. Ja, Fournier ist eben gut genug, kann auch, es sind 2 Spiele, es kann auch einfach, bei dem einen war 4 von 13 von der Dreilinie und beim zweiten hat er das schwächste Spiel der Saison gemacht. Diallo und Lloyd spielen ihn so tough. Die sind gerade noch groß genug, dass diese kleinen Post-Up-Geschichten und so nicht so funktionieren. Sie kommen durch die Blöcke, sie nerven ihn, sie strippen ihn manchmal in der Mittellinie. Also es war wirklich defensive Masterclass auf der Position. Und das bedeutet dann, dass du einen Guard brauchst, um das Spiel zu gewinnen. Es wird Low-Scoring, es wird 70 oder 75 Punkte. Aber wenn Vesenkov 16 macht und Fournier taffe 15, dann brauchst du jemanden. Und du kannst auf ein McKissick-Spiel hoffen, aber ansonsten Sabonis, wie gesagt, es wird das Gleiche, der gleiche Monolog, den wir schon 5-mal gehalten haben. Es ist dann die Mischung aus Sabonis, Walkup, Dorsey spielt keine Sekunde mehr, und dann Williams Goss. Und am Ende, I don't know, es ist für mich shaky genug. Und let's see.
Ich habe ja Monaco vor den Playoffs, dachte ich, nee, diese Playoffs haben jetzt schon nochmal auch ein bisschen was vor allem in der Wirkung von Mike James für mich verändert und wie ich ihn jetzt auch dann in dieses Final Four sehe oder in diesem Final Four sehe, weil ich mir vorher so dachte, nee, ich habe immer nur so Halbvertrauen, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, dass da jeder auch an beiden Enden des Feldes seinen Job macht, aber wie kontrolliert der einfach auch in diesen Playoffs gespielt hat, wieder, ne, wenig Ballverluste, das Scoring kriegst du eh bei guten Quoten, hat die Mitspieler im Blick mit, ich glaube, in den Playoffs allein fast 7 Assists und so weiter. Ich mag das,
12 was du Assists auch in beiden Spielen gegen Olympiakos. Ja, beide Saison-Bestleistungen in Assists von Mike James, beide gegen Olympiakos.
Ja. dann mag ich dieses Eingeschworene dieses Teams. Also gut, das kann man jetzt bei Olympiakos natürlich auch sagen, ne? Aber du wirst in jeder der letzten Saisons in Spiel 5 gezwungen. So zum Beispiel. Und der Kern ist der gleiche. So. Und das dann noch mit dem Irren an der Seitenlinie und seinem Input, den er gibt vorm Spiel, aber auch während des Spiels, das mag ich total. Was glaubst du, sehen wir von Daniel Theiss? Der hatte einen brutalen Playoff-Start gehabt und dann hat er wirklich ein bisschen gestruggelt in im Rest der Barca-Serie.
Ja, ich glaube, dass ihm vielleicht diese Pause oder diese niedrigere Frequenz ganz gut tut. Es gab ja Gerüchte auch so, dass er so ein bisschen zu schaffen hat, dass er eine kleine Verletzung hat, dass irgendwo was zwickt. Und wenn du ihn dann wieder perfekt auf so ein Spiel vorbereiten kannst, dann gehe ich davon aus, dass er wird seine offenen Würfe gegen Fall kriegen, er wird die auch nehmen müssen. Und wenn er fit ist, dann ist er auf jeden Fall einer der defensiven Anker natürlich. Who knows? Es ist auch schon auch für jemanden, der ein WM-Finale und so gespielt hat, würde man jetzt nicht unbedingt sagen, dass das also wir haben nichts, dass wir sagen würden, er ist nicht bereit für solche Momente.
Naja, nee, absolut.
Sind wir ja guter Dinge.
So, und auf der anderen Seite lernen wir dann jetzt, ob man mit diesem Teamball tatsächlich was gewinnen kann oder nicht, oder was? Ist es jetzt der Kipppunkt, den du vorhin schon auch so ein bisschen angedeutet hast? Ich habe vor ein paar Wochen in einer Folge ja auch mal gesagt, wenn das wirklich dieses Jahr für Batsokas, er hat Vesenkov zurückgekriegt, er hat noch von jeder zugekriegt, dann reden wir irgendwann über so eine große Tendenz, oder? Weil du wirst es dann, die werden es ja nicht noch 5 Jahre so in dem Style versuchen, wenn du jedes Mal knapp am Titel vorbeischrammst. Das ist eigentlich absurd, das zu sagen, weil natürlich alles so eng beisammen ist und es ist dann ein Halbfinale und ein Finale. Und trotzdem ist es doch irgendwo dann, weiß nicht.
Also nochmal, Missmanagement auf der Position ist einfach unglücklich, dass du würdest normalerweise sagen, okay, du hast mein Teamplay, ich habe mit Vesenkov einen MVP, der mir über 38 Minuten alles Mögliche gibt. Ich habe mit Fournier noch einen Spieler, der mir dann in die entscheidenden Würfe vielleicht treffen kann. Und ich habe normalerweise auch noch einen auf der Eins, den sie ja vorher schon unterschrieben, bevor er sich verletzt hat anscheinend, mit Evans oder mit, keine Ahnung, mit einem von diesen, aus diesem gesamten Ding habe ich noch eine Säule. Und die hast du drei. Ja. Und dann hast du auch genug Isoball oder genug Ende der 24-Sekunden-Uhr und so weiter. Und dieses Chaos, was da jetzt auf der Guard-Position ist. Und nochmal, es gibt Leute, die sagen, hey, Williams-Goss ist defensiv stark, er hat den Floater, er wirft große Würfe und er hat schon gewonnen mit Real. Am Ende ist es so klein, aber fein. Und für mich ist auf der anderen Seite, ja, es ist auch keine, also ich mag die Firepower einfach dann mehr auf der anderen Seite. Und wenn es ein Lowscore, und ich bin mir so sicher, dass es muss sein Lowscore, es wird schwierig, beide Teams scoren nicht im Fastbreak. In den ersten Spielen ist auf jeden Fall auffällig auch, dass Monaco so gut wie gar keine Turnover hatte und dann, dass wirklich gar keine Leichten mehr gibt für Olympiakos. Und wenn es ein paar ISOs gibt, was natürlich spektakulär wäre, auch aus Sicht von Mike James, ne, dann gehe ich trotzdem mit Monaco. Und was bei Olympiakos, du sagst es auch schon, Olympiakos hat diese Wut im Bauch Geschichte, weil sie oft nah dran waren, aber sie haben auch das nicht schon wieder. Die Gefahr von, dass sich diese ganze Energie ins Negative kippt, dass sie dann irgendwann, keine Ahnung, vielleicht sind sie drei hinten mit vier Minuten vor Schluss. Und es ist eher dieses Gefühl von, ey, no way, verlieren wir schon wieder und gehen wieder nach Hause. Und das ist eine Gefahr, dass sich das überrollt. Und dass diese Gefahr, bei Monaco sehe ich keine Gefahr. Der Einzige, der das hat, ist Mike James. Der Einzige, der sagen, wo man vielleicht sagen kann, lass Mike James eine katastrophale erste Halbzeit spielen. Und vielleicht sitzt er dann in der Kabine und denkt, so, boah, wenn ich jetzt nicht rauskomme und wenn das nicht gewinnen, dann lade ich wieder mehr von diesem, ja, schöne reguläre Saison, bester Scorer oder die meisten Punkte aller Zeiten, aber wo ist hier dein Track Record, wenn es drauf ankommt? Und jetzt hat er schon die besten Playoffs gespielt, die er so gespielt hat, oder auch wenn er in der Vergangenheit Spiel 5 ziemlich heftige Statistiken hat. Trotzdem hat er das alleine, aber insgesamt Monaco hat das für mich gar nicht. Monaco hat dieses, ja, keiner glaubt, stimmt, an uns, ja, und wir alles, was wir mitnehmen, ist House Money quasi. Ja.
Und ich komme nicht drüber weg, dann in solchen Momenten trotzdem auch mal dran zu denken, weil ich ja genau hinter dem Korb stand. Es ist dann ein Wurf, der im Zweifel diese Ära von Batsokas gerade in die eine oder andere Richtung geschubst hat. Ne? Weil wenn der Jui das Ding über den Fall nicht so los wird, wie es los wird, haben die halt den Titel. Ja. Und wir reden so anders darüber. Und das ist aber auch Das ist doch die Quintessenz dieses Podcasts, oder? Das wird das Final Four auch wieder dominieren. Am Ende werden das zwei enge Spiele werden zwischen vier fantastischen Mannschaften. Und ja. Es sind halt Do-or-Die-Spiele und keine Serien. Und es ist am Ende einmal irgendwo ausgerutscht und zack, bist du nicht im Finale.
Ja, es ist so nah beieinander, wie ich mich nochmal nicht dran erinnern kann. Und deswegen rückt es für mich auch in die Nähe der Guards und drückt mich in die Nähe der Lukases und der Nuns und der, ja, dann vielleicht dieses Jahr eben dann auch Mike James. Über das Finale, also bei mir das potenzielle Finale wäre dann eben natürlich Panna gegen Monaco, da glaube ich, ist der Fit für Monaco deutlich schwieriger. Und das wäre erstmal ein einfacheres Setup, auch wenn man nie weiß, ob das einfache Setup gut für Panna ist oder nicht. Aber ja, die theoretische Möglichkeit, dass wir da wirklich mit einem griechischen Derby am Sonntagabend sitzen, die ist natürlich wahnsinnig. Aber sie kann eben auch, wir können auch das kleine griechische Derby einfach beim Schülerplatz 3 sehen. Und das fucking Finale ist Fenner gegen Monaco. So, das ist nicht. Es ist so nah beieinander.
Ach ja, das wird gut. Nochmal an dieser Stelle der Hinweis, liebe Freunde. Halbfinale 1, Freitag, 16.45 Uhr. Michael Körner und Alex Vogel kümmern sich um Fenerbahce gegen Panathinaikos. Halbfinale 2, Freitagabend, 19.45 Uhr. Per Günther und ich kümmern uns um Olympiakos gegen Monaco. Spiel um Platz 3 gibt es dann am Sonntag. Und das Finale dann ab 18.30 Uhr, dann mit uns beiden. Alle diese Spiele sind übrigens, wenn ich das jetzt, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, frei für alle zu sehen, das komplette Euroleague Final Four bei Magenta Sport. Dazwischen, wenn ihr noch Bock habt, könnt ihr am Samstag noch ein bisschen Halbfinaltag bei der Eishockey-WM gucken. Das gibt's auch noch bei uns. Und ein letztes habe ich noch für euch, denn es ist mittlerweile auch die 10. und letzte Folge von The Huddle erschienen, unserer Doku über den FC Bayern. Und das ist jetzt die Folge, auf die ich mich mit am meisten gefreut habe, denn das ist die, die sich mit dem ganzen Play-in-Wahnsinn beschäftigt, gegen Roter Stern. Und Herbert legt sich mit halb Belgrad nach dem Spiel an und dann muss Edwards aussetzen beim entscheidenden Spiel. Das könnt ihr jetzt auf unserer Plattform sehen. Die Folgen 1 bis 9 gibt es kostenlos auf unserem YouTube-Kanal. Also The Huddle gucken und dann vor allem Euroleague Final Four gucken. Günni, ich freue mich auf ein ziemlich gutes Basketballwochenende. Könnte nett werden.
Das wird überragend. Aber können wir nicht kurz noch 5 Minuten über dein... Hast du noch 5 Minuten oder nicht? Ich wollte über Schlüter-Zander live.
2-3.
2-3.
Ach nee, wir machen jetzt... Wir machen hier keine Fußballshow-Promo.
Nein, das nicht. Aber 10% davon ist auch hier unser Privatleben. Und was so, das war ja schon eine krasse Woche für dich, oder nicht?
Das war eine der krassesten Wochen überhaupt, ja. Wir haben einfach
Die Leute interessiert das. Was geht da ab? Also, ich setze mir, also guck mal, du bist ein geiler Macher vor der Kamera, jetzt haben es du und dein Boy Schlüter sich getraut, mal auf Produktionsseite zu wechseln und ihre eigene Idee versucht umzusetzen und jetzt war einfach so die erste Show. Wie krank war das denn?
Ja. Also die Grundidee hatte tatsächlich Schlüti und dann ist jetzt das daraus irgendwann mal entstanden und da sitzt du da mit so einem Weltmeister auf der Bühne und hast noch einen, nicht ganz so unbekannten Musiker mit auf der Bühne. Also es ist ein völliger Wahnsinn gewesen. Entsprechend haben wir das auch ganz gut begossen. Günni hat uns supported, saß im Studiopublikum mit dabei.
Erstmal zwei Sachen. Erstmal nochmal, ich ziehe meinen Hut davor, dass du die Leute herausforderst in Bereichen, wo man sich fragt, wieso fordert Benny ihn jetzt genau? Also wir erinnern uns alle daran, dass du im alten Stadion von Athen gegen mich, dessen Spitzname war Speedy Gonzales, gesagt hast, komm, wir machen jetzt einen Sprint gegeneinander. Du warst todernst, du hast dich da rein, so ein bisschen vielleicht wie Monaco auch, so keiner glaubt an mich, aber come on, hier bin ich. Und dann wolltest du gegen Kramer, also jeweils zwei Spiele gespielt, wo auch quasi mit dem Fuß, einmal muss hochgehalten werden, einmal muss so ein bisschen mit Gefühl geschossen werden. Bei beidem dein Einsatz in Ehren, aber es ist beide Mal, hat nicht funktioniert gegen Kramer.
Das ist korrekt, ja. Muss
aber dann ziehe ich trotzdem Hut davor, dass ihr euch da nicht gescheut habt. Und ja, ich fand ich hatte insofern eigentlich einen komischen Abend. Das soll jetzt nicht unangenehm sein, aber ich war alleine, meine Frau war leider nicht dabei, obwohl sie ein Ticket hatte für SZL. Wir gehen in die Sitze und die machen quasi die Türen zu und es ist so, jetzt ist Schlüter-Zander live, yeah. Und ich habe im Familienchat die Nachricht bekommen, dass es meinem Opa ganz, ganz schlecht geht und dass es jetzt nur noch wenige Stunden sind, die er wahrscheinlich lebt und so weiter. Und da war ich natürlich total traurig und wollte aber dann auch nicht mehr gehen, weil du bist ja mein Freund und so. Und da war ich halt in dieser Sendung Und dann führt es auf jeden Fall dazu, dass eine Geschichte passiert ist, die meinem Opa sehr gut gefallen hätte. Und zwar, irgendwann kommt so ein Punkt, wo es so emotional wird bei euch in der Show. Wo Kramer quasi erzählt, dass ihn seine Eltern auch früher immer zum Training, erzählt aus seinem Buch. Und Christoph Kramer, und ich bin fucking Zyniker vor dem Herrn. Und Christoph Kramer erzählt aus seinem Buch und erzählt so, ja, meine Mama und mein Papa, die haben mich immer früher unterstützt und zum Training gefahren. Und das war so schön. Und dann wart ihr auch so, ja, das ist richtig schön. Und mein Papa, ich hab ihn auch lieb und so. Und ich habe das nur mit einem Ohr gehört und es hätte mir nicht egaler sein können. Aber ich habe halt so, war halt in meinem Familienchat und habe Tränen geheult, während ich im Publikum saß. Und dachte dann Zeit nur, das Schlimmste muss jetzt einfach sein, dass hier Leute neben mir sitzen, die denken, wenn Christoph Kramer sagt, oh, meine Mama hat mich immer zum Training gefahren, dass er Günni einfach so berührt ist, weil es war ja schon so, es war eine schöne Stimmung im Studio. So. Das, ich will das jetzt gar nicht sicherlich ziehen. Es war wirklich schön, eine tolle Geschichte. Aber normalerweise hätte mich das nicht abgeholt. Aber ich saß da und die Tränen laufen mir die Augen runter und ich weiß,
saß
rechts neben mir und hat mich so zwei, drei Mal so verstohlen angeguckt. Ich dachte nur noch damit gerechnet, dass sie mir ein Taschentuch anbietet. Aber das hätte Walti, dem alten Hauding, der hätte das auch sehr lustig gefunden. Aber es war viele gemischte Emotionen auf jeden Fall bei Schlüterzander Live, der Premiere.
Könnt ihr bei YouTube und Spotify sehen. Genug jetzt hier mit der Promo. Für
da,
mein,
ist
für mein
da ist sie doch.
Hast mich reingetrickt. Okay. Und ab jetzt, voller Fokus, Euroleague Final Four. Mit uns beiden Nasen, mit Körny und Vogel. Wir freuen uns auf ein schönes Basketballwochenende mit euch, liebe Freunde. Das war's von uns. Abteilung Basketball im Bild. Ich komme Woche wieder. Viel Spaß mit der Euroleague, Mann. Wir suchen den Champion dieser Saison. Wer setzt sich die Krone auf? Sonntag wissen wir mehr. Bis dahin. Tschüssi.